Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Friends in Crime, eurem Lieblings-True-Crime-Podcast mit mir, dem gut gelaunten Basti im gleichen Outfit wie bei der letzten Folge, was daran liegt, dass ich einfach durcharbeite. Ich bin hier sitzen geblieben, habe eine Woche auf Sandra Sprünken gewartet, die hat sich wieder in ein selbstgemachtes Batik-Oberteil geworfen.
Mhm. Ja, das habe ich selber gemacht, klar.
Um jetzt zu Hause im Kartoffeldruck hergestellt. Ich begrüße Sie, den Muppet der guten Laune der True-Crime-Family, Sandra Sprünken.
Hallo und Basti, ich habe die Nachrichten extra alle gescreenshottet, weil oft gefragt wird, sowohl unsere Videos auf unserem Instagram-Kanal Friends in Crime Official, wo wir ja immer Snippets hier aus unserer Episode ausspielen, als auch auf TikTok, als auch auf meinem privaten Instagram-Account, als auch teilweise unter den Videofolgen, die ihr ja auf Podimo immer sehen könnt. Auf den anderen Plattformen könnt ihr uns ja in Anführungsstrichen nur hören, aber bei Podimo findet ihr auch oft Videos zu den Folgen. Wird so oft gefragt, Sandra, wo ist dieser Pulli her? Was sind das für Ketten? Wie machst du deine Haare? Ich komme jetzt in den Beauty-Influencer-Bereich, ohne Beauty zu sein.
Doch, du bist Beauty. Nur für...
Nee.
Doch.
Ja, für Essen, alten Essen bin ich Beauty, aber für die Welt ja wohl nicht.
Die Antwort ist Ulla Popken und Bijou Bridget.
Das, genau. Und wenn Unterhosen im Angebot bei TK Maxx.
Da gibt's gute von Calvin Kleinen.
Wechselst du täglich die Unterhose? Ich weiß nicht, ich dachte, das wäre eine gute Einstiegsfrage.
Von meiner Partnerin schon, doch, ja. Achso, meine eigene? Nee, ja, auch.
Du wechselst sie täglich?
Ja, also kommt immer drauf an, was für ein Wochentag ist.
Ich ziehe morgens eine andere an wie abends zum Schlafen.
Ich schlafe ohne Unterhose.
Okay.
Ich schlafe. Was ist das für eine völlig sinnlose Eröffnung für einen True Crime Podcast, den Leuten zu erzählen, dass ich ohne Hose schlafe?
Glaube,
das interessiert doch keinen.
Wenn du doch Leute
schlafe schon immer ohne Hose. Immer.
Leute, die ohne Hose schlafen, da gibt's ja auch eine Studie von der Massachusetts Crime Society Organization, dass Menschen, die ohne Unterhose schlafen, eine 23,4% erhöhte Chance haben, zu Serientätern zu werden.
Ist es so?
Natürlich nicht.
Ich glaube, da ist jeder für sich spezifisch. Jeder hat seine eigenen Vor- und natürlich trage ich jeden Tag eine frische Unterhose. Was für ein Ferkel soll ich denn sein?
Ihr seid hier willkommen, egal wie viele Unterhosen ihr besitzt, wie ihr sie tragt. Wir sind der Podcast für alle.
Also mehr als eine Unterhose sollte.
Ja, okay.
Mehr als eine Unterhose.
Ja.
Ich bin für alle da, für die mehr als eine Unterhose haben.
Ja, ich auch. Können wir uns darauf einigen.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge Friends in Crime. Ich habe heute einen Fall mitgebracht, der ziemlich ernst und ziemlich düster ist. Es klingt erstmal nach ganz normalen Umständen, nämlich nach zwei Mädchen, die einfach für einen Spaziergang durch den Wald gehen. Wir sind in Delphi, Indiana, eine Kleinstadt im Mittleren Westen, ähnlich wie man sich das vorstellt, wenn man im Mittleren Westen wohnt. Viel Wald, wenige kleine Orte, viel Feld, es ist nicht viel los. Das Highlight, das man dort hat, wenn man mal einen Film sehen möchte, der einem Einblick gibt in diese Rural Communities in Amerika, dann schaut man zum Beispiel den sehr schönen Film mit Johnny Depp, Gilbert Grape, irgendwo in Iowa.
Ah ja.
Da hat man so ein gewisses Bild davon, wie es sich anfühlt, wenn man eben nicht in New York oder in Los Angeles ist, sondern wenn man auf so einem Dorf eben nirgendwo festhängt. Unser Fall findet statt im Jahr 2017, im Februar. Der Winter hängt noch in der Luft, die Bäume sind noch kahl. Es, gerade um dir mal so einen Eindruck zu geben, ist Shape of You von Ed Sheeran weltweit ein riesiger Hit. Mhm. Alle kennen das. Und es ist zu der Zeit in Indiana noch kalt, der Boden ist matschig. Es ist diese kalte, unangenehme Zeit, wo man sich wirklich so nochmal die Jacke überzieht und dann ins Haus geht, um was Warmes zu trinken. Trotzdem, die beiden Mädels, von denen ich dir jetzt erzähle, die sagen, es ist kalt draußen, aber wir gehen trotzdem auf einen Spaziergang durch den Wald. Kennst du Snapchat eigentlich?
Ja.
Hast du es benutzt?
Ich benutze das auch immer noch.
Wirklich?
Ja. Also ich habe auf jeden Fall einen Snapchat-Account. Man muss ja nichts verschicken, man kann ja auch was bekommen. Ne?
Also für die, die die Plattform nicht kennen, ich kannte sie nicht, bevor ich mich mit dem Fall beschäftigt habe. Also ich kannte Snapchat als Begriff. Ich weiß, dass, ich habe das oft an Ampeln gesehen, dass da so QR-Codes dran klebten, wo du dann auf das Profil von jemandem kommst. Du kannst ja so einen QR-Code generieren lassen.
Das ist dieser Geist. Also das sieht aus wie ein gelber, weißer Geist auf gelbem Hintergrund in der App, wer das vielleicht schon mal gesehen hat.
Und das, was Snapchat ausmacht, ist halt die zeitliche Verfügbarkeit der Posts. Sie sind nur 24 Stunden verfügbar. Sie löschen sich automatisch. Und Snapchat ist eher so für den Moment gedacht. Da geht es nicht um das inszenierte Foto, wie wir es jetzt bei tausenden von Influencern von Instagram kennen, wo dann irgendwie ein riesiger Buhai aufgebaut wird, sondern geht es um Gegenwartsfotografie, um Gegenwartsvideos, die einen bestimmten Moment festhalten und dann auch wieder verschwunden sind.
Und Snapchat war auch ganz am Anfang super populär wegen der vielen Filter. Weil man da diese ganzen, die ersten Hundeöhrchen und die Näschen, die man sich machen konnte, konnte man zuerst auf Snapchat machen, bevor andere Apps auch Filter übernommen haben.
Snapchat wird in dem Fall, den wir heute besprechen, noch wichtig werden. Ich erkläre dir gleich, warum.
Das dachte ich mir schon, ja.
Um die beiden Mädels Liberty, Libby ist die Abkürzung, German, 14 Jahre alt, und Abigail, Abby Williams. Das waren keine Bekannten, sondern wirklich enge Freundinnen, die wie kleine Schwestern miteinander umgingen und ihren Alltag miteinander verbracht haben. Libby war eine sehr ehrgeizige, sehr gute Schülerin, die Tierärztin werden wollte, und Abby war eher ruhig, eher sportlich und musikalisch begabt. Die beiden haben am Tag vor der Tat, am 12. Februar 2017, gemeinsam beieinander übernachtet, also der klassische Teenager-Wochenendabschluss, was wir als Teenies auch gemacht haben. Freund kam rüber, Pizza bestellen. Und sie werden wahrscheinlich Fernsehen geguckt haben oder was gespielt haben.
Oder? One Direction gehört haben, sowas.
Sowas, was halt Teenage-Girls vor 10 Jahren
Zac Efron anhimmeln, so ein Krams.
Solche
Highschool-Musical, Musik mitsingen.
Der 13. Februar, also nach der Übernachtung, war ein freier Schultag. Ein Tag ohne Schulpflicht in Indiana. Und die beiden haben entschieden, rauszugehen, was zu unternehmen. Ich kann dir mal ein Bild von beiden zeigen. Kannst du ja mal beschreiben, dass auf der linken Seite ist Abby, auf der rechten Seite ist Libby.
Wie alt sind die beiden?
14 und 13.
14 und 13.
Abby links ist die jüngere von den beiden.
Ist ja immer schwer zu schätzen, finde ich, gerade bei Teenagern, wie alt die jetzt wirklich sind. Also ich sehe zwei Mädchen, die auf den Fotos beide sehr freundlich und fröhlich in die Kameras lächeln. Ich würde sagen, dass die auf der rechten Seite, ich sag mal, etwas schlichter ist. Das ist auch, weil sie einen schwarzen Pullover anhat. Sie hat dunkelblonde, lange Haare mit einem Mittelscheitel und leichten Wellen. Sie ist sehr natürlich, sehr wenig geschminkt, finde ich, sieht sie aus. Und das ist Libby. Und Libby ist die, die sehr ehrgeizig und gut in der Schule ist.
Genau.
Ich finde, das passt gut. Sie wirkt wie jemand, der sich jetzt, ich sag mal, auch auf Wissen und sowas fokussiert, und das ist jetzt nicht so ein komplett übermalter, überinszenierter Teenager, finde ich erstmal, fällt mir auf. Auf der anderen Seite, oder das Bild neben ihr, das stellt ja dann Abby dar. Abby hat ein weiß gepunktetes, das heißt Polka-Dots-Kleid an, hat einen Zopf, trägt Perlenohrringe, einen Strohhut, wo dann wiederum ein schwarz-weißes Polka-Dot-Tuch drum ist. Also da sieht man, ich sag mal, das ist Fashion, das ist ein Outfit, was ich auf dem Bild sehe. Sie ist auch mit den Ohrringen ein bisschen zurechtgemacht, trägt auch ein bisschen Wimperntusche. Also sie sieht
fraulicher aus.
Genau, sie ist auch zurechtgemachter, aber ich finde beide erstmal sehr sympathisch, und überhaupt finde ich das schön, obwohl du ja schon gesagt hast, dass sie ungleich, oder dass sie zumindest sehr unterschiedliche Charaktereigenschaften haben, dass sie befreundet sind, und sie sehen auch unterschiedlich aus. Also manchmal ist es ja so, dass sich so Leute in Freundeskreisen immer weiter annähern, aber sie haben beide ihre eigene Persönlichkeit, und ich finde, das sieht man auch schon auf den Fotos.
Stimmt. Es gibt einen gewissen auffälligen Unterschied zwischen den beiden. Am 13. Februar ist es so, dass die ältere Schwester von Libby die beiden um 14 Uhr am sogenannten Monon High Bridge Trail ablässt. Das ist ein Wanderweg, der in einer alten Eisenbahnbrücke mündet, die schon seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr genutzt wird. Jeder, der den Film Stand By Me gesehen hat, einer der schönsten, vielleicht die schönste Stephen King-Verfilmung überhaupt, wo es um vier Jungs geht, die eine Leiche auch an einem an einer Eisenbahnlinie suchen in den 60er Jahren. Große Empfehlung, Stand By Me, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, wunderschöner Film. Da kommt genau so eine Brücke vor. Da gibt es nämlich diese Szene, wie die vier Jungs über eine nicht stillgelegte Eisenbahnbrücke laufen. So eine klassische, alte, amerikanische Holz-Eisenbahnbrücke. Und dann kommt der Zug und sie müssen vor dem Zug fliehen. Und genau sowas gibt es im mittleren Westen der USA noch. In dem Fall ist es so, dass die Monon High Bridge eine über 400 Meter lange, seit Jahrzehnten außer Betrieb genommene Eisenbahnbrücke ist bei Deer Creek. Und viele Jugendliche nutzen die als Mutprobe, weil da fehlen Holzplanken. Man fällt 30, 40 Meter in die Tiefe, wenn man da durchläuft. Als ich mich damit beschäftigt habe, die ältere Schwester hat die beiden dort abgesetzt und wusste ja auch, dass sie da lang gehen wollen. Ich denke, die Eltern hätten das wahrscheinlich nicht gemacht. Also, das letzte Lebenszeichen der beiden gibt es, deswegen sprachen wir auch gerade darüber, auf Snapchat, und zwar um 14.07 Uhr am 13. Februar. Da postet Libby nämlich ein Foto von Abby, das sie bei der Brücke zeigt, wie sie über die Brücke drüber läuft. Das Foto kann ich dir auch mal zeigen. Da sieht man halt... Ne, also Abby,
das ist das Originalfoto.
Das ist das Originalfoto.
Abby trägt eine Röhrenjeans, Converse-Turnschuhe, ein bordeauxfarbenes, etwas längeres Babydoll-Kleid und eine graue offene Strickjacke und hat die Haare zu einem Dutt. Ich möchte jetzt hier auch ein bisschen meinem Beauty-Fashion-Influencer-Ding nachkommen.
Das ist unfassbar. Sie sagen immer, ich sage immer, sie hat ein Oberteil und bei dir, sie hat ein Babydoll. Ich hätte das nie erkannt. Aber sie ist, sagen wir mal so, gekleidet, wie ich eine Teenagerin in diesem Alter amerikanischer Herkunft auch einschätzen würde. Sie ist jetzt nicht sonderlich aufwendig gekleidet, aber halt in einem Stil, der zur damaligen Zeit, wir befinden uns jetzt vor 9 Jahren, auch passt. Nach diesem Snapchat-Post um 14.07 gab es keine weiteren Posts und auch keine Antworten auf Nachrichten von den beiden. Keinen Rückruf mehr. Der Vater von Libby, Derek German, versucht später mehrmals, seine Tochter zu erreichen. Er fährt dann auch zu der Stelle, fragt Leute im Wald, die er da trifft, aber niemand hat die beiden gesehen. Um 17.30 Uhr alarmieren Derek und die Mutter von Libby die Polizei, nachdem klar wird, dass sie nicht mehr erreichbar sind und auch nicht zum vereinbarten Treffpunkt zurückgekommen sind. Und die Suche beginnt noch in der Nacht des 13. Februar, also zum Glück relativ früh. Wir hatten ja schon öfters Fälle, wo Menschen verschwunden sind, wo die Polizei sich geweigert hat, in irgendeiner Weise tätig zu werden, bevor nicht ein gewisser Zeitraum verstrichen ist. Auch so ist es, dass die Polizei, ein Sheriff vor Ort, gibt der Presse, die dann sofort aufmerksam wird, auch erstmal ein Statement, dass er nicht daran glaubt, dass es sich um eine Gefahrensituation handelt, sondern dass Teenager in dem Alter halt manchmal auch für ein paar Tage verschwinden würden. Finde ich bei einer 13- und 14-Jährigen ehrlich gesagt ein ganz schöner Stretch. Also
ja, bei zwei Mädels, die zusammen alleine auf einem jetzt nicht irgendwie an einer Verkehrsstraße oder in irgendeiner Form unter regelmäßiger Beobachtung stehenden Weg spazieren gehen und die sind plötzlich weg.
Nee.
Was sollen die da gemacht haben? Also wenn ich sag mal so, wenn die beiden jetzt in eine Shopping Mall gegangen wären und die wollten um 15 Uhr wieder da sein und die sind um 17 Uhr noch nicht da, dann hängen die wahrscheinlich in, American Eagle fest oder so.
Was ist American Eagle?
Hollister. Sowas wie Hollister.
Was ist Hollister?
Eine Klamottenmarke für Kinder. Junge. Für Jugendliche.
Okay.
So, jetzt als Beispiel. Weißt du, wie ich das meine? Oder die haben sich irgendwie irgendwo sind in einem Sephora und probieren zu viel Make-up aus. Also da wüsste ich, wo die sind. Aber wenn die auf so einem Pfad verschwinden,
Wiederum, ich würde auch sehr, wenn es mein Kind wäre, wäre ich auch natürlich super alarmiert. Es gibt allerdings natürlich noch die Restmöglichkeit. Wir sprechen dort von weiter Landschaft, von großen Wäldern, dass sie verloren gegangen sind. Ich bin auch mal, als ich 10 Jahre alt war, waren wir auf Klassenfreizeit, haben eine Wanderung gemacht und dann bin ich mit zwei Freunden abgebogen und wir waren fast 8 Stunden allein, also bis man uns gefunden hat. Dementsprechend, das kann passieren.
Okay.
In dem Fall.
Ich hätte jetzt gesagt, naja, wenn du schon an Schienen wanderst, kannst du die Schienen einfach wieder zurückgehen. Wenn du natürlich die Schienen verlässt und die dann nicht mehr wiederfindest, dann hast du die Orientierung wahrscheinlich auch schnell verloren. Ja,
die mediale Aufmerksamkeit ist sehr schnell sehr groß. Und am 14. Februar, Valentinstag, am nächsten Tag, füllt sich die Feuerwache von Delphi, der Ort, wo das alles stattfindet, mit Freiwilligen. Truppen werden organisiert, Einsatzpläne gemacht, ein Hubschrauber wird angefordert. Also die Suche beginnt wirklich sofort mit voller Kraft.
Ja, Gott sei Dank.
Es werden systematisch alle Wege durchsucht, alles, was das Creek umgibt. Und am frühen Nachmittag des 14. Februar finden die Suchkräfte ein buntes Batik-T-Shirt im Wasser des Deer Creek, wo auch nachher klar wird, dass das Libby gehört. Kurz darauf finden Freiwillige bei der Suche im Wald die Körper von Libby und Abby, ungefähr 500 Meter flussaufwärts von der Brücke von Deer Creek entfernt, von der Mono High Bridge, am Fuße eines Abhangs. und beide Mädchen sind tot. Und es wird relativ schnell klar, dass das kein Unfall gewesen sein kann, weil die Auffindesituation darauf hinweist, dass das nicht im Sinne von, sie sind gestolpert, gefallen oder so, sie sind bewusst bedeckt worden mit Hölzern in relativ auffälligen Winkeln, also mit so Stäben, damit man sie erst nicht findet. Und Libby ist nackt und Abby trägt Libbys Kleidung. Das heißt, dass der Täter oder die Täter beide offensichtlich entkleidet haben und eine davon dann wieder angezogen haben, aber mit den falschen Kleidungsstücken. Der Körper von Libby weist eine große Blutlache auf und die Ermittler gehen davon aus, dass sie zum Zeitpunkt der Verletzung, die dann zu ihrem Tod geführt hat, an einem der Bäume gelehnt war. Beide haben mehrere Schnitt- und Stichverletzungen. Es gibt keine Hinweise auf sexuelle Gewalt und es gibt auch keine Hinweise auf Abwehrspuren. Klassische Abwehrspuren für die, die sich nicht so oft mit dem Thema Crime beschäftigen, sind natürlich bei Schuss- oder auch Stichverletzungen, dass Menschen ihre Hände schützend vors Gesicht, vor ihren Hals halten und dementsprechend Schnitte oder Schusswunden in diesen Körperteilen haben, mit denen sie dann wirklich tödliche Verletzungen versuchen abzuwenden. Die Obduktion ergibt dann auch, dass es keine Abwehrspuren gibt. Es gibt Anhaftungen an Abbys Mund, die darauf hinweisen, dass sie geknebelt wurde. Also es war jetzt kein direkter Überfall, sondern offensichtlich ein Prozess, der eine gewisse Zeit in Anspruch genommen wird. Und in der Nähe des Tatorts wird eine nicht abgefeuerte .40 Kaliberpatrone gefunden. Das wird später noch wichtig. Der gesamte Tatort wird natürlich gesichert, wie bei jedem Mordfall. Es werden keine direkten genetischen Spuren gefunden, aber drei Haare, die keinem der beiden Mädchen zugeordnet werden können.
Okay.
In den Ermittlungen wird sehr wichtig, dass man natürlich, weil das der letzte Lebenshinweis war, auf die Handys der beiden Mädchen geht. Und Snapchat war ja so gesehen das Letzte, was Libby gepostet
sind
hat.
Sind die noch da? Die Handys?
Die Handys sind noch da.
Ah, okay. Ja. Krass.
Unter dem Körper von Libby wird ein iPhone mit ihrer Harry Potter Hülle gefunden. Und auf diesem Handy entdecken die Ermittler dann ein 43 Sekunden langes Video, aufgenommen um 14.13 Uhr, also 6 Minuten nach dem Bild, das sie auf Snapchat gepostet hat. Und hier wird der Fall dann wirklich spannend und auch tragisch. Weil es ist so, man sieht auf dem Video, auf diesen 43 Sekunden, die morschen Planken der Brücke. Es ist ein verwackeltes Handyvideo aufgenommen von einem jungen Mädchen. Das ist jetzt kein Film, sondern wirklich so on the fly gedreht. Man sieht, wie Abby im Bild über die Planken der Brücke läuft. Und dann sieht man, wie hinter Abby ein Mann mit einem gewissen Abstand über die Brücke geht. Er trägt eine blaue Jacke, Jeans und einen braunen Hut oder eine Mütze. Das kann man nicht genau erkennen, weil leider auch die Videoqualität nicht sonderlich gut war. Mit dem Fund von dem Handy von Libby ändert sich natürlich auch der Charakter des Falls, weil aus einer Tat ohne jeglichen Täterbezug erstmal haben wir jetzt zumindest einen Verdächtigen, der bedauerlicherweise schwer zu identifizieren ist. Trotzdem haben wir jetzt eine Beziehung zwischen den Opfern und dem Tatverdächtigen, die die Ermittler vorher nicht hatten. Man hat also jetzt ein reales Bild des vermutlichen Täters, man hat seine reale Stimme, aber man hat keinen Namen, keine Identität, keine Herkunft. Für die Polizei ist klar, dass das Video tatnah gedreht werden muss, also dass die Mädchen im Umfeld dieses Videos ermordet wurden und dass sehr wahrscheinlich dieser Mann der Täter ist. Auf der anderen Seite ist das Problem, die Qualität ist schlecht, das Bild ist schlecht, der Ton ist nicht gut und man kann das Gesicht wirklich nur sehr rudimentär erkennen.
Naja, wenn du dir auch überlegst, vor 10 Jahren die Handykameras, das ist ja krass, wie viel da passiert ist. Ich meine, die waren nicht beschissen, aber die waren halt auch noch nicht 4K und UHD und so wie jetzt.
Heute würde das mit einem modernen Telefon wahrscheinlich deutlich besser sein. Aber damals, wir sprechen ja auch von Teenagern, es war ein iPhone, aber halt natürlich ein altes iPhone 2017. Eben. Dementsprechend, man kann anhand der Materialien zumindest die Kleidung natürlich ablesen des Mannes. Man kann die Größe in Relation zur Umgebung ein bisschen abschätzen.
Grob das Alter vielleicht auch noch, aber
das wird noch wichtig, aber ja, das ist schwierig. Aber wirklich, sagen wir mal, das, was als eindeutige Identifikationsfeatures da wären, kannst du zum Beispiel erkennen, dass es kein Afroamerikaner ist. Das kann man sehen.
Okay.
Natürlich setzt in der Gemeinde dieses kleinen Ortes Delphi eine gewisse Panik an, weil dort ein Doppelmörder offensichtlich frei herumläuft und die Wahrscheinlichkeit, dass er aus dem umgebenden Feld der Stadt kommt, die ja relativ isoliert ist, ist groß und dementsprechend fängt sofort an, dass die Leute sich gegenseitig verdächtigen. Mhm. Die mediale Berichterstattung in einem Ort, in dem sonst nicht so viel passiert, also wir sprechen halt von einem klassischen kleinen Dorf auf dem Land in den USA, da ist natürlich das absolute Stadtgespräch. Die Polizei entscheidet sich am Anfang halt nur begrenzt Informationen nach außen zu gehen. Das Video wird nicht komplett gezeigt, der Ton wird nicht komplett gezeigt. Es wird ein Standbild veröffentlicht und ein kurzer Videoausschnitt mit der natürlich klaren Hoffnung, dass Angehörige des Tatverdächtigen oder Menschen, die ihn kennen, das wiedererkennen würden. Weil ich meine, die Kleidung ist dran zu erkennen und wir sprechen von einem Ort mit wenigen tausend Einwohnern. Das Bild zeigt den Mann auf der Brücke laufen mit der blauen Jacke, der Jeans, der Mütze und dieses kurze Zitat "Guys, down the hill" wird auch veröffentlicht. Die Polizei betont aber auch, dass der Mann Tatverdächtiger ist und nicht Verurteilter, und dass man hofft, dass er vielleicht auch zur Klärung des Falles beitragen kann. Ich kann ja auch mal ein Bild von dem Handy zeigen. Das ist das, was die Polizei veröffentlicht hat.
Ah, okay. Also was wir da sehen, ist halt wahnsinnig verschwommen, genau wie du gesagt hast. Also man kann, es sei denn, er hat 14 Pullover übereinander an, so ein bisschen was von der Statur erkennen, grob die Größe ableiten, weil man daneben so eine Bürgersteighöhe, sage ich mal, sieht. Aber sonst, er trägt eine normale Jeans, ein braun, ist das nicht dann ein Hoodie und keine Mütze? Ich weiß es nicht genau. Ich
hätte gesagt, eine Mütze.
Okay, eine Mütze, dann aber irgendwie noch einen braunen längeren Pulli, diese, wie du sagst, diese dunkelblaue Jacke. Ich würde sagen, er ist leicht, nennt man das untersetzt?
Untersetzt, also so ein deutsches Wort, untersetzt.
Ja.
Er ist leicht dicklich.
Ja, genau, also aber er hat die Beine, das ist so...
Klassischer Bierbauchkörper.
Ist hart zu sagen, aber es ist schon Kastanienmännchen. Also die Beine sind relativ dünn, aber dann...
Wenn dieser Mann mit mir leben würde und hätte genau diese Kleidung ankommt durch die Tür, dann würde ich ihn erkennen.
Ja, sonst,
aber ich könnte auf Basis dieses Bildes, wenn das jemand wäre, der mir nur an der Busstation gegenüber stand, könnte ich ihn nicht identifizieren.
Aber man kann, glaube ich, schon auch, wegen den groben Umrissen könnte man Leute ausschließen. Ich wüsste jetzt, das war es nicht du. Und vielleicht, wenn es bei einigen klingelt, gerade wenn man dann noch die Stimme hört auf dem Video, du hast ja gesagt, der Stimmteil, Guys Down the Hill, der wurde auch veröffentlicht. Und ich finde Stimme, ich weiß natürlich nicht, wie gut die Tonaufnahme ist. Oh Gott, stell mir vor, wie gruselig das ist. Du guckst das und dann ist das dein Bruder oder du glaubst, deinen Bruder oder deinen Sohn da zu erkennen. Ne? Was für ein Schock das ist.
Das passiert ja immer wieder. Ne? Das war Das war bei dem Juna-Bomber so, ne, zum Beispiel, ganz bekannter Fall, Ted Kaczynski, hochintelligenter Mann, der am Ende, ist jetzt ein ganz Mini-Exkurs, der hat halt Bomben gelegt und Juna-Bomber stand, glaube ich, für Flug-Airplanes und National oder sowas. Jedenfalls hat er verschiedene Zentralstellen der USA angegriffen, Flughäfen und Poststellen und so.
Genau, mit Briefbomben oder mit Paketbomben.
Und der hat in diesen Briefen, die er geschrieben hat, die hochintelligent geschrieben waren, also der Mann ist hochbegabt gewesen, hat er Formulierungen gewählt, die den Ermittler seltsam fanden. Da gab es so eine Formulierung, glaube ich, "You can't have the cake and eat it too" oder something.
Und, ja, genau das.
Und der Bruder von ihm oder die Ehefrau des Bruders hat exakt diese Falschformulierung, weil das ist am Ende ein falsch wiedergegebenes ein Sinnspruch bei den Amerikanern. Mhm. Ne, so wie man bei uns, was du heute kannst besorgen, besorgst du, verschiebe nicht auf morgen. Mhm. Ist das so eine Art Formulierung, wie nennt man das nochmal? Ein
Sprichwort.
Sprichwort, ist ein Sprichwort, genau. Und das ist der aufgefallen, dass Ted Kaczynski das auch immer falsch gesagt hat. Und darüber ist dieser Fall aufgeklärt worden. Das heißt, es können manchmal minimale, winzige Dinge sein, die dazu führen, dass ein Mörder oder ein Täter überführt wird.
Da gibt's auch jetzt Filmempfehlung von mir. Ich weiß gar nicht, ob es ein Film oder eine Serie ist. Ich glaube, es ist eine Serie, Juna Bomber heißt die. Und zwar spielt da Sam Worthington auch mit.
Yes.
Und das ist ja die Geburtsstunde der, ich glaube, es heißt linguistische Forensik, ne?
Genau.
Wo die genau das machen. Also die analysieren komplett die Sprachschreibmuster von den Briefen des Juna-Bombers. Und nicht nur, dass er die Sprichwörter verdreht, auch, dass er eine bestimmte Kommasetzung hat. Man kann ja auch je nach Region, in Deutschland wäre das sowas wie Doppel-S oder SZ schreiben. Dann weißt du, wie alt ist die Person, wie jung ist die Person, an Rechtschreibreformen erkennen, wer hat noch was gelernt. Und so haben die das immer weiter eingegrenzt. Die Serie, ich fand die eigentlich sehr gut. Ich weiß nur leider gerade nicht, wie sie heißt.
Ich glaube, die heißt sogar der Unabomber oder so. Aber gibt es auf Netflix auf jeden Fall. Wenn ihr Netflix Unabomber googelt, findet ihr die Serie. Wenn ihr Sam Worthington, das ist der Hauptcharakter aus Avatar, googelt, findet ihr die auch. Es fand ich wirklich damals sehr spannend, gut erzählt. Ja. Und mir war es nicht bewusst, dass man Kaczynski so erwischt hat. In dem Fall ist es jetzt, habe ich ja schon betont, Delphi kleiner Ort, mediale Berichterstattung, Doppelmord an zwei kleinen Mädchen. Diese Veröffentlichung der Polizei führt zu einer unfassbaren Flut an Hinweisen, die allerdings fast nicht zu sortieren sind, weil jeder jeden beschuldigt. Und weil dieses Bild so ergebnisoffen ist, sieht jeder am Ende den Nachbar, den er nicht leiden kann, oder den Berufskollegen, den er nicht leiden kann, in diesem Bild. Und das führt zu einer Schwemme an Hinweisen, die sich teilweise auch völlig widersprechen. Manche Personen werden mehrfach gemeldet, aber dann aus unterschiedlichen Gründen, die gar nicht zusammenhängen. Und das führt bei der Polizei zu einem großen Problem, nämlich, dass sie nicht priorisieren können, was ist ein Hinweis, der uns hier mit dem Fall hilft, und was ist einfach nur irgendeine persönliche Bewertung einer Person, die offensichtlich damit gar nichts zu tun hat. Und man darf nicht vergessen, die Polizei hat nur eine gewisse Kraft an Meldekräften da, die sie beschäftigen können. Und wenn du auf einmal Tausende von Hinweisen hast, denen allen nachzugehen, das ist halt sehr schwierig. Also was glaubst du? Glaubst du, dass so viele Hinweise dem Fall helfen?
Ja und nein, eben abhängig von den Kapazitäten, die man hat. Wir wissen ja alle, wir sind jetzt wieder bei Aktenzeichen XY, unserer beliebten deutschen Crime-Serie, da kommen ja auch Hunderte, Tausende oder mehr von Beweisen rein, wenn die dort einen Fall zeigen. Und manchmal, weil die dann die Kapazitäten haben, das zu bearbeiten und zu entschlüsseln, finden die den einen Hinweis aus diesem riesigen Wust, der wichtig ist. Das heißt, in so einem Fall dann, ja, aber das sind ja auch sonst bei Aktenzeichen XY, ich sag mal Cold Cases, wo die kein Zeitlimit haben. Und ich finde, in so einem Fall ist es ja wichtig und die Spur noch heiß und vielleicht auch eben die Möglichkeit, dass der wieder zuschlägt, dieser Täter. Und deshalb haben die natürlich richtig viel Druck und können in der Kürze der Zeit sicherlich da nicht irgendwie hinkommen. Auf der anderen Seite hätten sie es nicht veröffentlichen sollen, hätten sie das ignorieren sollen. Es hätte ja auch jemand anrufen können, der sagt, ich habe genau diese Jacke und diese Hose hier bei uns in der Waschmaschine gefunden. Mein Mann hat die, also es hätte ja sein können, du musst es veröffentlichen, weil vielleicht gibt es dann einen Beweis, wo du direkt so einen Instinkt hast von, ja krass, oder der ist mehr als, der sieht aus wie mein Nachbar, der Gerd.
Das nicht zu veröffentlichen ist natürlich nicht möglich, besonders wenn du keine anderen Hinweise hast. Ne? Wenn du da wirklich den mal genetisches Material hättest oder so, dann würde man wahrscheinlich erst das überprüfen, dann veröffentlichen. Aber in dem Fall haben sie das halt so gemacht. Ein Detail oder ein Hinweis aus den Tausenden von Hinweisen formiert sich nach einer Zeit ein wenig raus. Es ist nämlich in der Nähe, also mehrere Zeugen berichten parallel von einem auffälligen Fahrzeug in der Nähe des Trails, wo die Mädchen spazieren.
Oh, okay. Also
ein weißer Transporter,
gut,
der in der Nähe dieses Trails mehrmals an dem Tag gesehen wurde. Und die Entwickler glauben, dass dieses Detail relevant ist, weil dort, wo er gesehen wurde, war halt am Tatort.
Mhm.
Der Fahrzeugfahrer wurde nicht identifiziert. Es ist ein Fixpunkt, aber kein Durchbruch. Es gibt ja nur diesen weißen Transporter, es gibt keinen Namen, es gibt kein Gesicht, und weißer Transporter ist jetzt auch kein sonderlich auffälliges Auto.
Aber tatsächlich, immer wenn man, finde ich, hört schwarzer oder weißer Transporter, verbindet man das immer direkt mit Crime. Ich weiß nicht warum, wenn er jetzt gesagt hätte, da stand ein Fiat Picanto, hätte ich das nicht so auffällig gefunden. Ich weiß auch nicht warum. Ist das schon gelernt aus Serien, dass man denkt, oh, ein Transporter, das muss aber was sein.
Ja, klar, weil natürlich ein Transporter, also Transporter enthält es ja schon in seinem Namen, leichter dazu ist, was zu transportieren, ohne dass andere sehen.
Ja, aber
also wenn jemand, es gibt ja in Schweigen der Lämmer die Figur des Buffalo Bill, wo auch die Inspiration Ted Bundy ursprünglich war. Ted Bundy hat sich immer verkleidet als Verletzter, hat sich ein Gipsbein und so umgeschnallt und hat dann Leute darum gebeten, ihm zu helfen, was ins Auto zu heben. Und dann, wenn die Person, Frau in dem Fall, in den Wagen gestiegen war, um das da reinzuheben, hat er die Tür zugemacht und die Person war gefangen. Deswegen sind Transporter, glaube ich, in unserer Wahrnehmung oft mit sowas verbunden. Nicht immer, aber es ist halt ein fensterloser Kasten.
Und sie fallen natürlich auch dir eher auf. Wenn auf dem Parkplatz ein Transporter steht, siehst du den eher, als wenn da ein kleiner Cinquecento irgendwo in der Ecke ist.
Ja. Der Name des Verdächtigen wurde wohl hier geschützt, deswegen ist er nicht bekannt gegeben worden. Aber es gibt einen Mann, der verdächtigt wurde, auch Besitz eines solchen Transporters zu sein und dort in diesem Umkreis gefahren zu sein zum Tattag.
Mhm.
Als die Polizei ihn befragt, reagiert der Beschuldigte nervös. Er bittet dann aber seinen Cousin zu bestätigen, dass sie gemeinsam unterwegs waren. Das bedeutet aber ja natürlich nur, sie waren nicht allein. Das bedeutet nicht, dass er nicht der Täter gewesen ist. Die Polizei überprüft dann das Zeitfenster, Überschneidung mit dem Tatort. Am Ende ist es so, dass es keine forensischen Spuren gibt, die diesen Mann mit dem Tatort verbinden.
Okay.
Keine Verbindung zu der gefundenen Patrone oder zu den Video- und Tonaufnahmen und auch, dass das Bild, das sie ja haben von dem Täter, zu dem Mann überhaupt nicht passt. Dementsprechend wird der Verdacht dann auch fallen gelassen. Trotzdem erzeugt das Ganze so eine gewisse, es gibt sowieso schon eine wahnsinnige Misstrauenskultur in Delphi durch diesen Fall. Und jetzt verdächtigt halt einfach jeder jeden.
Und am Ende ist jemand von außerhalb, weißt du?
Ja, klar. Also es ist ja nicht bewiesen, dass es aus dem Ort kommt. Und
ja, ja, klar.
Viele Täter versuchen ja genau das zu vermeiden. Also wenn du, ich meine, dafür gibt es Profiling, dafür gibt es Kriminologen, die sich genau damit beschäftigen. Oft ist es so, dass besonders Serienstraftäter in einem gewissen Zirkel unterwegs sind, ne, wo man dann feststellen kann, okay, der ist genau in dieser Nachbarschaft aktiv, weil er sich dort auskennt, weil er da Fluchtwege kennt. Auf der anderen Seite, dass wenn du eine Straftat begehen möchtest, wo du weißt, möchtest, ist jetzt ein sehr banaler Begriff dabei, aber wenn du eine Straftat wie diese begehst, versuchst du das natürlich von deinem natürlichen Umfeld fernzuhalten.
Mhm,
und dann setzt du dich eher ins Auto und fährst nochmal 100 Kilometer, als dass du das in deiner Nachbarschaft tust. Dementsprechend sind diese Verdächtigungen, die dort geschehen, größtenteils auch fruchtlos. Der Fall wird noch kein Cold Case, aber es gibt keine Hinweise, die wirklich auf den Täter hinführen, bis dann Monate später die Ermittler bei einer Durchsuchung auf einen Fake-Account namens Anthony Shots treffen. Also ein Social-Media-Profil, das gefunden wurde. Ich erkläre sofort, warum. Da wurde jemand überprüft wegen der Verbreitung von Kinderpornografie. Und dann haben die auf dem Computer dieses Betreffenden, der heißt Keegan Kay, 22 Jahre alt, aus Indiana, in dem Umkreis von Delphi wohnend, wurden halt kinderpornografische Inhalte gefunden und es wurde festgestellt, dass auf seinem Computer dieses Profil namens Anthony Shots angemeldet war, in dem er eine Welt vorgibt, die gar nicht zu ihm passt. Das war eigentlich ein untersetzter, dicklicher Mann mit Halbglatze.
Mhm.
Aber in diesem Anthony Shots Profil war ein wohlhabender Millionär mit einem Luxus-Lifestyle und hat dann halt gefakte Fotos gezeigt und hat dieses Profil genutzt, um Kontakt zu jungen Mädchen aufzunehmen.
Nee,
und jetzt kommt's,
ekelhaft, ey.
Ja, aber genau sowas ist, glaube ich, die große Angst vieler Eltern, wenn ihre Kinder Social Media nutzen. Und warum die Ermittler die Verbindung zu diesem eigentlichen Kinderpornografiefall herstellen, ist, dass Libby German im direkten Kontakt mit Anthony Shots stand. Also sie haben natürlich auch ihre Social Media Kontakte abgeglichen.
Mhm.
Und haben dann festgestellt, dass nach dieser Durchsuchung dieser Account, der unauffällig war, der wurde nicht groß überprüft, weil da hat ja jemand nur seinen Lifestyle präsentiert. Die Ermittler überprüfen dann natürlich auch, was für eine Art von Kontakt Libby mit diesem vermeintlich wohlhabenden, in Luxus schwelgenden Mann hatte. Und es sind eindeutig flirtende Kontakte.
Oh nein. Oh, das ist so scheiße, die ist 13 und das ist so ein alter Notgeiler. Ich finde das so schlimm, ich hasse das Internet. Guckt bitte, was eure Kinder im Internet machen.
Definitiv.
Bitte, 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 bitte. Und geht nicht leichtsinnig damit um, dass die mit 10 das Handy haben. Ja, weil das in der Schule alle haben. Ey, ich find's. Oh, ich bin so froh, dass ich kein Kind habe, wirklich. Ich will mich damit gar nicht beschäftigen müssen, mich macht das ganz krank, meine ich jetzt total ehrlich.
Ja, das ist ja, was ich hier auch schon oft gesagt habe. Natürlich werden so Kinder nicht davon abhalten können, Social Media zu haben, aber auch die Präsentation eurer Kinder im Internet selbst als Objekte versucht das zu vermeiden. Also ich habe mit meiner Frau oft Diskussionen darüber, weil die ganz vielen kolumbianischen Influencern folgt, wo 90% des Contents nur ist, das Kind singt, das Kind isst Kuchen, das Kind staubsaugt, was weiß ich. Und ich versuche ihr immer und immer wieder zu erklären, dass sich das sehr viele Menschen wie sie angucken und lachen und süß finden und der kleine Luca und bla bla. Und 10% davon sitzen da und masturbieren. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte nicht, dass jemand auf mein Kind masturbiert.
1% statistisch, ne?
Nee, 10%.
Du hast doch gesagt, dass 1-3% Pädophile Neigungen haben,
ja,
nach denen sie sich nicht ausrichten müssen.
Also Kernneigung sagt man 1 und bei pädophilen Nebenströmungen sagt man 5-10%. weiß man nicht die genaue Zahl, ja, Dunkelziffer, aber nicht, ja, sagen wir mal, selbst wenn es bei 1 Million Zuschauer 1% wären, wären es immer noch 10.000 Menschen.
Aber das ist ein 100.000. Anderes Ding, was du da aufmachst, Kinder ins Internet stellen. Das andere Ding ist, Kindern ein Handy geben und die eben auf solchen Plattformen unbeaufsichtigt im Internet schreiben zu lassen, weil ich will nicht wissen, wie oft genau das passiert, sich da Leute als alte, ekelhafte Menschen sich als Jungs im gleichen Alter ausgeben mit einem flotten Potschnitt, die irgendwie, ach, das ist, oh, ja. Ja, okay, komm, ich bin sehr analytisch als Crime-Podcasterin, wie du merkst. ekelhaft, Schweine.
Also die Kontakte drehen sich nicht nur darum, irgendwie flirten zu sein, sondern es geht auch um ein mögliches Treffen. Jetzt kommt der Wendepunkt. Kay gibt zu, dass er auch Libby vorgeschlagen hat, sich zu treffen. Und zwar an diesem Tag, am 13. an der Monon High Bridge in Indiana Delphi. Er behauptet aber, dass er nie nach Delphi gefahren wäre und dass er auch gar nicht vorgehabt hat, wirklich zu kommen. Das Treffen sei nur Teil einer Online-Manipulation gewesen. Und das gibt's ja. Wir haben ja letztens diesen Fall White Tiger auch überall in den Medien gehabt, wo Menschen genießen, andere übers Internet in irgendeiner Weise zu manipulieren, sie zu etwas zu bringen und dann den Effekt davon zu sehen. Er macht einen Lügendetektortest, den er nicht besteht. Die Ermittler stoßen beim natürlich der intensiveren Durchsuchung seines Computers und seines Zuhauses auf, wie gesagt, Kinderpornografie, auf noch mehr Fake-Profile, in denen er sich in verschiedenen Positionen ausgab, um Kontakt zu jungen Mädchen zu haben. Die Chats belegen, dass er immer das gleiche Muster wählte, nämlich sich als attraktiver junger Mann zu verkaufen, der für, sagen wir mal, zukünftigen Kontakt Bilder bräuchte oder Videos. Es wird relativ schnell klar, dass die Wohnung von Kay kein Ort eines einzelnen Verbrechens ist, sondern dass dort jemand sowas wie einen organisierten Kinderpornoring betrieben hat und auch sich mit anderen ausgetauscht hat. Und gleichzeitig, trotz all dieser Umstände, die ich gerade beschrieben habe, ist es so, trotz des durchgefallenen Lügendetektortests, in der Wohnung werden keine Hinweise auf den Mord gefunden. Es gibt keine forensischen Spuren am Tatort, die auf Kay hinweisen. Er hat diese Kleidung nicht, er hat keine Waffe, die eine .40 Kaliber wäre. Es bleibt eine Zwischenposition. Also man merkt, der Mann ist offensichtlich ein Sexualstraftäter, der offensichtlich pädophile Tendenzen hat oder ein Pädophiler. Er tut illegale Dinge, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass dieser Mord direkt durch ihn ausgeführt wurde.
Aber glaubst du, der hat dann die Klamotten zu Hause bei sich gefaltet hingelegt und die Pistole irgendwo im Schrank? Also das, natürlich versteckt er das doch dann, oder nicht? Also das finde ich ist jetzt nicht entschärfend, sag ich mal, dass sie das nicht finden.
Das stimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der das jetzt zu Hause aufbewahren würde, ist gering. Ja. Aber es gibt zumindest, außer dessen, dass er Kontakt zum Opfer hatte und dass er pädophile Tendenzen hat, gibt es keinen direkten Beweis seiner Täterschaft. Mhm. Es gibt auch kein GPS in seinem Auto, das nachweisen würde, dass er dort gewesen ist. Er besitzt auch keinen weißen Transporter. Es gibt keine Zeugen, die ihn vor Ort gesehen haben. Also wenn sein Handy zum Beispiel in dem Umfeld geortet worden wäre, in dem Moment hätte man ja den Beweis, dass er wirklich da war. Mhm. Ja, am Monon High Trail. War er aber nicht. Und die Polizei nach langer Ermittlung gegen Keegan Kay bewertet es so, dass es sich bei Keegan Kay zwar um einen Groomer, also um jemanden handelt, der junge Mädchen versucht in Kontakt zu bringen und sich sexuell davon irgendwie zu befriedigen, aber dass er nicht der Täter sein kann. Das Interessante ist, dass diese Parallelentwicklung, dass es sich dort um einen der größten Kinderpornografie-Skandale in Indiana handelt, parallel dazu verläuft. Also er wird auf jeden Fall dafür verurteilt. Ich konnte leider nicht finden, wie lang. Aber er wird nicht weiter als Täter geführt. Okay. Ich sehe in deinem Gesicht schon, dass du das unbefriedigend findest.
Nee, also das wird ja Gründe haben und wahrscheinlich gibt es da jetzt keine festen Indizienketten, die eben vor Gericht dafür gesorgt hatten, dass er verurteilt wird. Also die werden ja ihre Gründe haben, die werden das ja auch untersucht haben. Gerade im Jahr 2017 hatte man ja auch schon viele Möglichkeiten, das besser zu prüfen. Wenn die jetzt sagen, er war es nicht. Wenn er es nicht war, auf jeden Fall wirklich, wirklich gut, dass sie ihn über diese Sache jetzt gekriegt haben. Weil auch wenn der Mann jetzt diese beiden Mädchen theoretisch nicht ermordet haben kann, klar, wissen wir ja nicht, kann er auch trotzdem noch gewesen sein, hat er ja so vielen Kindern und Jugendlichen geschadet. Und also so gut, dass das jetzt ein Ende hat.
Richtig.
Unabhängig noch also von da, der anderen da, Sache, die mich trotzdem ein bisschen verwundert, aber ja.
Parallel zu den Ermittlungen gegen Keegan Kay gibt es auch noch eine andere Spur, die die Polizei verfolgt. Es gibt nämlich in den Wäldern von Indiana, das klingt erstmal völlig absurd wie aus einem Film, eine neuheidnische Bewegung, im weitesten Sinne sowas wie so eine Sekte, die sogenannten Odinisten, die also Götter wie Odin verehren, okay, und gelegentlich Rituale im Wald abhalten. Erinnert mich sehr an das Videospiel Alan Wake 2, was ich letztens gespielt habe, wo genau sowas drin vorkommt. Also wirklich so verquere, schräge Hinterwäldler, ja, die irgendeinem seltenen oder seltsamen nordischen Kult anheim sind. Das gibt es dort wirklich. Das ist auch nicht bekannt, dass es die dort gibt. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Erfindung der Medien oder so. Und es gibt halt Dinge am Tatort, die darauf hinweisen, weil die Hölzer, die Holzstücke, die auf den Mädchen liegen, in Runenanordnung gelegt worden sind. Also so nordischen Runen nachempfunden sind.
Das erinnert mich an die Serie Sinners, wenn du die kennst.
Nein.
Da ist die erste Staffel mit Jessica Biel, kann ich sehr empfehlen. Gibt es mittlerweile schon viele verschiedene Staffeln. Großartige Schauspieler, immer wahnsinnig düster, wahnsinnig spannend. Und das Durchgängige ist, dass ein Ermittler in jedem Fall vorkommt. Und da gibt es auch eine, wo es eben auch mit so einem Kult oder so ist. Und da passieren auch so ähnliche Dinge. Ja, das klingt wirklich wie aus einer Serie. Ja,
also es klingt absurd, aber nicht unvorstellbar, dass es dort irgendeine Art von nordischem Kult gibt, die gedacht hat, also gedacht ist jetzt die falsche Formulierung, aber die es für notwendig gehalten hat, irgendeine Art von Opfer zu bringen oder so. Das ist auf jeden Fall eine Spur, der der Polizei nachgeht. Ein Odinist gerät besonders in den Fokus der Ermittler, Elvis Fields. Weil seine Schwester hat der Polizei gegenüber die Aussage gemacht, dass er in einem Telefongespräch gesagt hätte, dass er die Mädchen ermordet hätte. Okay. Das macht natürlich hellhörig, ist wiederum auch so, dass die Schwester das so deutet, dass ihr Bruder nur gescherzt hätte und ihn eigentlich gar nicht wirklich belasten möchte, aber ihr Gewissen trotzdem nicht belasten kann. Und dementsprechend führt die Polizei eine intensive Überprüfung durch, die dazu führt, dass der Aufenthaltsort von Elvis Fields am Tag der Tat überprüft wird, dass Reisebewegungen über sein Handy etc. überprüft werden, Telefonstandorte, mögliche Überschneidungen mit Tatort und Tatort. Am Ende ist es das Ergebnis der Überprüfung, Elvis Fields war noch nie in Delphi. Okay. Es gibt niemanden, der ihn dort gesehen hat. Es gibt keine digitalen Spuren in der Nähe des Tatorts. Also sein Handy hat nie Kontakt dort aufgenommen. Und er entspricht auch nicht dem Video des sogenannten, mittlerweile wie die Polizei und auch die Medien ihn getauft haben, Bridge Guys. Es gibt am Ende keinen objektiven Beweis, dass Elvis Fields der Täter gewesen sein könnte. Und es lässt sich auch nicht mehr nachweisen, warum er diese Aussage getätigt hat. Wer würde sich selber eines Doppelmordes am Telefon beschuldigen? So bescheuert kann man doch gar nicht sein.
Aber wenn es ein Scherz von ihm war, was seine Schwester ja auch gesagt hat, dass das sein könnte, muss man sagen, also Elvis Fields ist vielleicht jetzt nicht schuldig des Mordes, aber auf jeden Fall der schlechtesten Gags aller Zeiten, oder? Wie geschmacklos ist das denn?
Völlig bescheuert. Allerdings muss man sagen, dass es bei großen medial aufbereiteten Mordfällen öfters den Fall gibt, dass sich Leute, die offensichtlich nachher nicht die Mörder sein können, melden, weil Menschen sich, auch wenn das von Zurechnungsfähigen wie uns beiden nicht nachvollziehbar ist, nach medialer Aufmerksamkeit sehen. Und manche Menschen sind so verquer in ihrem Denken, dass sie lieber weltbekannt sind für einen Mord als als gar nicht bekannt.
Wie heißt das nochmal? Trittbrett?
Trittbrettfahrer, ja, genau.
Oder sind das welche, die die Morde nachahmen?
Nee, Trittbrettfahrer sind, glaube ich, soweit ich weiß, oft welche, die so gesehen auf so einen Fall aufspringen und dann das nutzen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber natürlich ist das völliger Wahnsinn. Trotzdem ist es so, dass dieser Odinisten-Hinweis verworfen wird, weil nachdem man mehrere Experten für kultische und solche sektischen Verbindungen aufgesucht hat, ist es so, dass sie am Tatort keine Hinweise auf wirkliche kultische Verhaltensweisen finden können und dass die Holzmuster, die erkannt worden sein sollen, auch Interpretationsspielraum lassen.
Okay.
Wenn du ein paar Hölzer aufeinander wirfst, kann halt auch was dabei rauskommen, dass ein Muster ergibt.
Wenn du eine Rune sehen willst, kannst du eine sehen. Wahrscheinlich ist es so.
5 Monate nach den Morden, also im Hochsommer, im Juli 2017, gehen die Ermittler dann mit einem weiteren Schritt an die Öffentlichkeit. Sie veröffentlichen das erste Mal eine Phantomzeichnung des Mörders, des vermutlichen Mörders, wo sie mit Computerprogrammen versucht haben, das Gesicht besser aufzulösen und dann eine Zeichnung zu erstellen. Mhm. Das Bild zeigt einen eher älteren, kräftigen Mann mit einer markanten Nase. Es wird kommuniziert, dass diese beiden Dinge zusammengehören, das Video und das Foto. Es wird überall ausgehängt. Trotzdem erhöht sich natürlich auch so die mediale Berichterstattung um dieses Foto herum. Du kannst es ja mal beschreiben. Ich finde, das ist ja, so wie ich mir das nach dem Bild, das ich gesehen habe, von dem Täter, geht das in die Richtung, wie ich es mir auch vorstellen würde.
Ungefähr, ja. Also wir sehen einen Mann mit einem Kapuzenpullover und der hat aber auch so eine Schiebermütze auf, heißt die, glaube ich. Mhm. Er hat, ich sag mal, wenig Hals.
Er hat ein ja. Untersetzt haben wir ja schon
untersetzt, gesagt. Genau, 3-Tage-Bart und sieht, darf ich nochmal sehen, so ein bisschen, aber das ist bei diesen Bildern auch immer der Fall, finde ich. Die Augen liegen sehr weit auseinander, hätte ich jetzt noch gesagt, fällt mir auf, aber sonst sieht er so ein bisschen aus wie so ein Jedermann. Aber das habe ich auch bei jeder Porträt oder bei jeder Zeichnung, die ich in dem Kontext immer gesehen habe, denke ich immer so, ja, könnten wirklich viele sein.
Das stimmt. Also schwierig daran, eine real existierende Person festzumachen. Er sieht wirklich wie ein mittelalter Jedermann aus. Ne? Mhm. Und natürlich, man hat einen Hinweis, in welche Ethnie es fällt, in welche Gewichtsklasse es fällt. Aber viel mehr würde ich da auch nicht rauslesen. Und so ist es dann auch, dass zwar tausende von Hinweisen eingehen, aber dass einfach die Menschen teilweise auch ihre Beobachtungen dann anpassen und es gibt jetzt eine schwierige Phase in Ermittlungen, weil es kommt einfach zu wahnsinnig vielen Hinweisen, die aber nie auf einen wirklichen Täter hindeuten. Man hat also jetzt eine Stimme, man hat ein Video, man hat eine Täterzeichnung, aber es lässt sich einfach niemand damit verbinden. Und das führt in Delphi immer mehr zu so einer absurden Situation der gegenseitigen Belastung und der gegenseitigen Verdächtigung. Die Ermittler gehen jetzt mehr weg von der einzelnen Interpretation von Hinweisen, mehr zu so einem gesamten Tatbild. Es geht darum, dann auch alles nochmal zu überprüfen. Für die Öffentlichkeit erzeugt das das Bild des Stillstands, was zu einem großen medialen Echo führt, dass nichts gemacht werden würde, was aber nach Aussagen der Polizei nicht zutrifft. Im April 2019 tritt die Polizei dann erneut vor die Presse, 2 Jahre später. Und es gibt ein neues Phantombild, das deutlich jünger ist, das deutlich schmaler ist, das anders, andere Züge zeigt und es sieht ehrlich gesagt völlig anders aus als der erste Sketch. Jetzt mal schauen.
Ja, das ist, der Mann hat keinen Bart Person. Mehr. Der ist 20 Jahre jünger. Die Augen sind anders. Das Einzige, wo ich noch sagen würde, das ist ungefähr gleich geblieben, ist die Nase. Aber plötzlich ist die Person auch erschlankt. Also das sieht eher aus wie der Sohn maximal von der Person.
Es ist wirklich seltsam, weil die Polizei sagt, dass der ehemalige Sketch nicht zurückgezogen würde, sondern dass dieser neue in den Vordergrund gestellt werden würde. Für die Öffentlichkeit ist das natürlich total verwirrend, weil die zeigen einfach ein völlig anderes Bild und es gibt auch keine Erklärung dazu, was sich geändert haben soll. Die Polizei versucht damit, den Blick der Öffentlichkeit zu öffnen für einen möglichen Täter, der jünger ist, der eine andere Körperstruktur hat. Aber es gibt keinen, also ich konnte zumindest in der Ermittlung nicht finden, was der Hinweis war, dieses Ermittlungsfoto so zu verändern. Weil ich meine, es macht ja gar keinen Sinn, 2017 ein Phantombild zu veröffentlichen, was einen untersetzten, dicklichen Mann mit Schiebermütze zeigt. Und dann 2 Jahre später ein Ermittlungsfoto zu öffnen oder ein Phantombild zu veröffentlichen, was mit dieser Person überhaupt nichts mehr zu tun hat.
Ja, ist ganz skurril.
Es kommt dann trotz großen medialen Aufmerksamkeit zu erneutem Stillstand. Es gibt keine Festnahme, keine Durchsuchung, keine neuen Namen. Die Ermittler fangen dann an, neu zu prüfen und so gesehen von Anfang an den Fall nochmal neu aufzurollen.
Okay.
Das mediale Interesse daran, dass so ein Doppelmord geklärt wird, ist natürlich groß. Und sie gehen dann einfach nochmal alle alten Akten durch. Wer war an dem Tag auf dem Trail, egal an welcher Position, also das ist ja ein langer Wanderweg. Wer hat sich gemeldet zu dem Fall? Also sie gehen wirklich alle Beweise nochmal durch. was wurde vielleicht in den ersten Tagen der Ermittlungen, als die größte Schwemme an Beweisen einging oder an Hinweisen einging, was wurde vielleicht falsch gedeutet? Was wurde falsch verstanden? Mhm. Oder was wurde auch einfach als unwichtig abgelegt, was es vielleicht gar nicht ist?
Boah, stell mal vor, jetzt finden die was, wie ich mich da hassen würde, wenn ich der Beamte oder die Beamtin wäre, die das übersehen hat, ne? Boah.
Und genau diese Frage führt am Ende auch in Richtung des Täters. Die Ermittler fragen sich, wer war am 13. Februar 2017, egal zu welcher Position, in der Nähe der Modon High Bridge. Und in dem Kontext taucht eine Aussage wieder auf von einem Mann, der sich selbst gemeldet hat, und zwar direkt nach der Tat. Ein Mann namens Richard Allen, 50 Jahre alt, der in Delphi lebt, wenige Minuten von dem Trail entfernt. Der arbeitet bei CVS, also sowas, was unserem DM oder Rossmann entspringen würde, also einer Drogeriekette in den USA. Ist verheiratet, hat keine Vorstrafen, keine Auffälligkeiten und ist ein bekanntes Gesicht im Ort. Der hat damals, als er sich selber bei der Polizei gemeldet hat, angegeben, dass er an dem Tag auf dem Monon High Trail gewesen ist und dass er eine dunkle Jacke und eine Jeans getragen hat. Er ist trotzdem damals nie als verdächtig eingestuft worden. Und jetzt wird aber dieser Hinweis relevant, weil er hat sich selber gemeldet. Er war zu dem betreffenden Zeitfenster auf dem Monon High Trail. Und es ist nachher, also jetzt im Jahr 2019, nicht mehr erklärbar, warum die Polizei oder der damalige Hinweisnehmer das nicht als bedeutsam eingestuft hat. Dieser Hinweis, den er auf sich selbst gegeben hat, ist damals einfach in der Akte verschwunden und nicht mehr wahrgenommen worden.
Also nur damit ich das oder damit wir das richtig verstehen. Er hat angerufen und hat gesagt, ich will nicht sagen, ich bin zwingend die gesuchte Person, aber ich hatte genau die gleichen Klamotten an und war zu genau der Zeit an genau der Stelle.
Ja.
Und da haben die gesagt, okay, danke schön. Schönen Tag noch.
Es erscheint komplett wahnsinnig, ne? Also ich kann es dir auch nicht sagen. Ich weiß, das Problem an einem Fall wie dem ist, wo so schnell sich so ein solcher Druck aufbaut und dann innerhalb der nächsten Tage, nachdem die ermordeten Mädchen aufgefunden wurden, natürlich hunderte bis tausende Anrufe eingehen, da muss dieser eine Anruf einfach nur bei dem falschen Dödel gelandet sein, der gesagt hat, oh, ich habe jetzt gleich Mittagspause. Das ist so ein bisschen, ist natürlich in keinster Weise vergleichbar. Aber wenn du bei einem Callcenter anrufst, um eine Hilfe zu bekommen, für irgendeine, hatte ich schon oft in meinem Leben, dann kannst du innerhalb der ersten zwei Minuten feststellen, ob die betreffende Person dir jetzt gleich helfen wird oder nicht. Und wenn die, hatte ich schon bei Banksituationen, bei Hotelsituationen. Und normalerweise mache ich es immer so, dass ich mich nach den zwei Minuten dann bedanke, verabschiede und 10 Minuten später wieder anrufe, um jemand anderen am Telefon zu haben, der mir dann hilft. Es ist auch ein Teil des Rezipienten, es ist auch ein Teil des Entgegennehmenden. Und wenn du da einen Idioten sitzen hast, der die Zusammenhänge nicht sieht oder der vielleicht auch gar nicht die Kenntnis hat, dann macht er da keinen Haken dran. Und dann macht ein einzelner Haken im Sinne von, oder ein Haken zu viel, den Unterschied zwischen Täter gefunden, Täter nicht gefunden. Ich habe ja ein Bild von Richard Allen, du kannst ihn ja mal beschreiben.
Ja, also er ist untersetzt. Er hat, untersetzt ist charmant. Also er hat ein sehr, sehr rundes Gesicht, sehr, sehr runde Backen. Also das ist ein untersetztes, auf jeden Fall ein sehr voluminöses Gesicht. So. Dann hat er aber so einen, ich sag mal, Ziegenbart unter dem, also nur am Kinn, aber der ist wahnsinnig lang, der geht so bis runter zur Brust. Dann hat er ganz kurz geschorene Haare und sonst sieht er aus wie ein Jedermann.
Er sieht aber auch, ehrlich gesagt, ein bisschen aus, er sieht überhaupt nicht aus wie die zweite Phantomzeichnung. Er sieht ein wenig aus wie die erste Phantomzeichnung.
Aber auch nicht krass.
Aber wenn du ihm jetzt eine Schiebermütze aufsetzt.
Ja, dann erkennst du gar nichts mehr vom Gesicht. Dann ist es, dann kommt es ungefähr hin. Ja, ja, weil der auch so einen halben Bart hat an ungefähr ähnlichen Stellen. Die Frage,
die zweite Zeichnung hat wirklich gar keine Ähnlichkeit
dazu. Nein, das stimmt. Die andere Frage ist natürlich, vielleicht saß da auch jemand und er hat angerufen und hat gesagt, ja, ich wollte nur Bescheid geben, ich war zu einer ähnlichen Zeit auch da und ich hatte auch so ähnliche Sachen an, aber ich war das nicht. Und dann hat jemand bei der Polizei gedacht, ja gut, wenn der jetzt hier schon anruft und sich meldet, dann wird er das ja wahrscheinlich wirklich nicht gewesen sein. Also vielleicht war dieses Progressive ja auch, wir wissen ja auch noch gar nicht, ob es war, ich gehe da jetzt nur von aus, das ist ja auch schon falsch, aber wenn, dann kann auch sein, dass er wirklich die Wahrheit gesagt hat und jemand dann dachte, naja, wenn jemand so ehrlich ist, der wird das ja nicht gewesen sein und vielleicht war er, das kennen wir oder das kenne ich als True Crime Podcast Hörerin auch aus anderen Podcasts, so jemand, der eben diesen Kitzel von mal gucken, ob die mich kriegen, ich rufe da jetzt sogar mal an,
Auch das
total, gibt's, ja. Das gibt's, genau, das hat man auch schon häufiger immer mal wieder gehört, dass jemand da das richtig noch was rauszieht, dass er es geschafft hat, die so weit an der Nase herumzuführen, obwohl er vor der Nase rumgetanzt ist.
Im Zuge dieses Hinweises auf Richard Allen führt die Polizei dann auch eine Hausdurchsuchung bei ihm durch.
Mhm.
Die Ermittler sichern eine Handfeuerwaffe im Kaliber 40, Kleidung, die dazu passt, persönliche Gegenstände. Es wird keine DNA von Libby oder Abby gefunden. Es gibt keine Blutspuren auf der Kleidung von ihm. Es gibt also keine Smoking Gun, wie man das im Amerikanischen sagt. Smoking Gun ist der klassische Totschlagsbeweis. Ich erschieße dich, hier ist eine Kamera, man sieht, wie ich auf dich schieße. Das ist die Smoking Gun. Ne? Oder halt an anderen Tatorten, wenn du jetzt wirklich Sperma oder sonstige Flüssigkeiten eines Täters findest, dann hast du ja einen ziemlich unwiderlegbaren Beweis dafür. Aber allein die Waffe Kaliber 40 und die abgeschossene Patrone oder die ausgeworfene, nicht abgeschossene Patrone, Kleidung, die dazu passt, sein Selbstbekenntnis, dass er in der Nähe gewesen wäre, macht natürlich für die Polizei eine Neubewertung notwendig. Und am Ende passt Richard Allen einfach in das Bild. Der war am Tatort, es passt zeitlich, er besitzt eine Waffe, die der Waffe des gefundenen Kalibers entspricht. Aufgrund dessen entscheidet dann die Staatsanwaltschaft, dass die Indizienlage ausreicht für einen Haftbefehl. Ende Oktober 2022 wird Richard Allen dann festgenommen, ohne einen Versuch zu flüchten, ohne Widerstand. Am Anfang halten die Ermittler die Details zu dieser Festnahme unter Verschluss. Es befindet sich ja sowieso eine sehr große also wäre er es nicht, würde das natürlich, wenn man diese Details veröffentlicht, zu einer Art Hexenjagd führen.
Ja, klar, das kannst du nie machen.
Wobei man sagen muss, dass vieles darauf halt hinweist. Ne? Er ist ortskundig, er war zu der Zeit am Ort und er entspricht zumindest dem, was man als Bild hat, auch relativ stark der Täterbeschreibung. 8 Jahre später, als der Mord passiert ist, im Jahr 2024, kommt es dann nach einer der längsten Ermittlungsphasen der US-Kriminalgeschichte zur Anklage des Mordes gegen Richard Allen. Es ist von vornherein klar, das wird kein schneller, einfacher Prozess, weil es diese Smoking Gun halt nicht gibt, sondern es ist ein klassischer Indizienrekonstruktionsprozess. Die Staatsanwaltschaft baut halt eine Indizienkette auf, die zusammengenommen überzeugen soll. Diesen einzelnen Tatbeweis haben sie nicht. Die Indizienkette ist, Richard Allen war zur relevanten Zeit an der Monon High Bridge. Er hat angegeben, dort gewesen zu sein. Er passt durch das Handyvideo auch zum belegten Täterprofil.
Die Waffe zu Hause. Hat er einen weißen Transporter?
Nein.
Der muss ja auch nicht zwingend damit zusammenhängen, ne?
Die forensischen Beweise, die man gefunden hat, sind diese nicht abgefeuerte 40-Kaliber-Patrone, die in der Nähe der Leichen gefunden wurde. Dort ist per Labor festgestellt worden, dass sehr wahrscheinlich die bei Richard Allen zu Hause gefundene Waffe dieser Patrone entspricht, also dass der Auswurfmechanismus Spuren an der Patrone verursacht hat, die nur von dieser Waffe gemacht wurden. Es ist trotzdem so, dass es sich eben nicht um eine DNA-Spur handelt, sondern um ballistische Vergleichsspuren. Die Patrone ist nicht als Einzelbeweis, sondern eher als Teil der Gesamtkette der Indizien wichtig. Die Verteidigung versucht das natürlich massiv anzugreifen und sagt, es ist unwahrscheinlich, dass man das nur daran festmachen kann. Sie sagen, dass es wissenschaftlich nicht eindeutig wäre und dass es Interpretationsspielraum lässt. Vor Gericht werden dann mehrere Personen als Zeugen genannt. Einmal Personen, die an dem Tag auf dem Trail waren. Die Ermittler, die die Zeitlinien konstruiert haben. Es gibt aber keine einzelne Aussage, die entscheidend ist für den Fall, sondern es ist eher, dass die einzelnen Aussagen sich alle überschneiden in ihren Zeitfenstern und dass die Bewegungsabläufe von Abby und Libby und auch von Richard Allen zueinander passen. Die Verteidigung kontert zu Recht, dass nach Jahren die Erinnerungen der Zeugen unzuverlässig wären, dass Zeugen sich täuschen können, das haben wir ja schon oft besprochen, es gibt fast nichts, was unzuverlässiger ist als Zeugenaussagen. Und auch, dass die öffentliche Berichterstattung um den Fall, die beispiellos war, am Ende auch beeinflusst hätte, was die Leute sehen und sehen wollen und natürlich auch das Bedürfnis, einen Täter zu haben. Was am Ende auch ein heikler Punkt im Prozess ist, der zur Verurteilung führt, sind Aussagen, die Richard Allen gegenüber Mitinsassen gemacht hat und die auch in abgehörten Telefonaten getätigt wurden, wo er selbst sagt, dass er es getan hat. Und er hat selber in diesen Gesprächen sexuelle Impulse angeführt, wollte die Mädchen missbrauchen, wurde dann aber von einem vorbeifahrenden Auto abgehalten, das ihn erschreckt hat. Also er hat die Mädchen ermordet und wollte dann sexuellen Missbrauch begehen, der dann aber nicht mehr stattgefunden hat. Dieses Auto, das ihn davon abgehalten hat, ist der weiße Transporter gewesen, der an der Straße vorbeigefahren ist, der aber mit ihm selbst nichts zu tun gehabt hat. Am Ende so gesehen eine Spur, die ins Nichts führte. Es konnte nie genau nachgewiesen worden, wer den weißen Transporter gefahren hat. Aber es ist so, dass das trotzdem tatentscheidend gewesen ist. Oder zumindest, dass ein Teil der Tat davon verhindert worden ist. Das Urteil erfolgt dann im November 2024. Richard Allen wird des Doppelmordes für schuldig befunden. Er wird zu 130 Jahren Haft verurteilt, also faktisch lebenslang, in der Anwesenheit der Familien der Opfer. Und die geben danach auch Statements ab, dass es eine große Erleichterung ist, aber dass es keinen wirklichen Abschluss des Falls gibt, weil es so viele Fragen gibt um den Fall herum. Plus, dass die Verteidigung nach dem Urteil ankündigt, dass man eine Berufung prüfen werde. Bis heute ist es so, 1,5 Jahre später, dass es keine erfolgreich eingereichte Berufung gibt und kein neues Verfahren. Der Schuldspruch bestehen bleibt, aber dass es weiterhin geprüft wird. Es sieht allerdings so aus, dass es für eine erfolgreiche Berufung eigentlich keine großen Erfolgsaussichten gäbe. Für den Ort Delphi und die ganze Stadt und natürlich die Bewohner hat sich durch diesen Fall vieles verändert. Gewalttaten gibt es auch dort und gab es auch dort, aber nichts von diesem einschneidenden Charakter. Und auch die, sagen wir mal, Ausflugsziele, die es vorher gab, den Trail, die Brücke, wo viele halt zum Wandern hingegangen sind, haben einfach eine andere Bedeutung bekommen durch diesen Doppelmord. Am Ende ein sehr tragischer Fall. Was findest du am erschreckendsten daran? Oder am bemerkenswertesten?
Das ist besser. Wir sehen ja auch nicht groß die weiteren Opfer, also alle, die von diesem Mord an den beiden Mädchen betroffen sind, die Familien, die Geschwister, die Schulklasse, wie du sagst, die ganze Stadt. Also da sieht man wieder, dass so ein Fall so viele Opfer hat. Niemand geht mehr so durch Delphi wie früher. Niemand wird sich da mehr sicher fühlen. Und ich bin mir sicher, dass auch dieses jeder beschuldigt jeden zu einer ganz anderen Atmosphäre untereinander geführt hat, zu einem gewissen Misstrauen für den Nachbarn, für ich weiß nicht wen, dass da auch viele Beziehungen, wenn der eine den anderen beschuldigt hat oder bei der Polizei gemeldet hat, kaputt gegangen sind. Also, dass es da so viele Opfer gibt, finde ich am krassesten. Und dann einfach, ich habe diese beiden Mädchen gesehen am Anfang auf den Fotos und das sind zwei ganz unterschiedliche Mädchen gewesen, die Freunde waren oder Freundinnen waren und das finde ich generell erstmal immer sehr, sehr schön. Und dass es die jetzt einfach nicht mehr gibt, finde ich am krassesten. Das Einzige, weil mein Kopf ist dann immer direkt so, dass ich nach irgendwas suche. Das Einzige, was in Anführungsstrichen natürlich, ich hoffe, ihr könnt das einordnen, positiv ist, ist, dass sie diesen widerlichen pädophilen Online-Straftäter in den Ermittlungen sozusagen in einem Sidequest gefunden haben und irgendwie den zumindest dingfest machen konnten. Aber sonst einfach nur wahnsinnig traurig. Ich meine, die waren 13 und 14 Jahre alt und die wollten einfach spazieren gehen. So.
Absolut traurig, absolut fürchterlich. Ich glaube, was ich bemerkenswert oder am bemerkenswertesten fand an dem Fall, waren diese falschen Fährten, die sich überall auftaten. Mhm. Weil das so, dass mehrere Leute bekennen, das gewesen zu sein, dass dann darüber noch ein pädophiler Internettäter gefunden wird, dass der durch den Lügendetektortest fällt und so. Also es gab einfach so viele falsche Fährten, falsche Spuren bei diesem Fall. Mhm. Das fand ich, als ich mich damit beschäftigt habe, fand ich das am beeindruckendsten, weil ich die ganze Zeit dachte, krass, wie fürchterlich für die Angehörigen, weil du ständig eine neue Spur hast, die dann sich doch wieder als tote Ecke ergibt. Ich fand das sehr bedrückend, sehr traurig, plus natürlich das, was dort passiert ist, dass zwei so junge Leben ausgelöscht wurden. Muss man nicht drüber sprechen. Jeder, der Gefühle im Körper hat, empfindet dazu was. Das ist einfach nur fürchterlich für die Angehörigen, genauso für die beiden Mädchen. Gut, dass man den Täter ermittelt hat. Und am Ende bleibt bei solchen Straftaten am Ende immer die Frage, die man sich innerlich stellt, wie kann das sein, dass sowas passiert, dass Menschen so etwas tun.
Unser kleiner Metzel Basti hat also mal wieder geliefert. Basti hat ja tatsächlich eine, wie soll ich sagen, also du magst ja auch diese Fälle gerne, ne? Du hast ja auch diesen Fall, hast du ja gesagt, hast du auch selber irgendwo drüber gelesen und hast dann gesagt, boah, da will ich mal gucken. Und Basti findet immer eher sowas. Beim nächsten Mal, ich habe auch einen wunderbaren Fall für mich gefunden, den würde ich jetzt nicht als weniger blutig beschreiben, denn auch da gibt es tatsächlich viele Täter und Täterinnen und viele Opfer. Aber dadurch, dass er schon länger her ist und weiter weg, und ich finde auch in der Gänze weniger brutal, weil zumindest keine Kinder dabei umkommen. Aber ich überrasche euch nächste Woche. Ich würde jetzt mal prognostizieren mit einer etwas leichteren Folge.
Da sind wir gespannt. Sarah Sprünken, ich danke dir, dass du mir so brav zugehört hast heute. Und ich danke euch, dass du guckst mich gerade so irritiert an.
Nein, weil du so wenig artikulierst, dass du sagst Sarah Sprünken.
Sarah Sprünken?
Sandra.
Ich weiß, wie du heißt.
Ja, aber du hast das so Sarah Sprünken. Deswegen habe ich dich so angeguckt, weil ich dachte, jetzt weiß er nicht mehr, wie ich heiße. Jetzt ist er endgültig im Delirium angekommen.
Sandra Lysistrata Sprünken, es war schön, heute mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du mir so brav zugehört hast. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke für eure Aufmerksamkeit heute und dass ihr Friends in Crime folgt. Folgt uns auch bei Friends in Crime _official, unserer Instagram-Seite, die beständig wächst, erstaunlicherweise. Wir haben jetzt über 20.000 Follower.
Da findet ihr immer alle wilden Filmtipps von Basti auch. Hey.
Alle wilden Filmtipps. Zum heutigen Fall, wenn ich einen Film empfehlen würde, der nicht deckungsgleich ist, aber der ähnliche Anteile in sich hat, dann würde ich Lovely Bones oder The Lovely Bones von Peter Jackson nehmen, dem Herr der Ringe-Regisseur, mit Saoirse Ronan und dem wunderbaren Stanley Tucci, ganz bekannter Neben- und Hauptdarsteller. Also aus dem Jahr 2013, 14 wird er sein, wo es auch um die Ermordung eines jungen Mädchens geht. Basiert auf einem Buch, glaube ich, auch über einen realen Kriminalfall und kann man sich mal anschauen. Ist aber definitiv einer der Filme, wo man danach sitzt und sich nicht sonderlich toll fühlt, weil es kein schöner Film ist.
Wenn es ein Buch gibt, kann man ja auch mal das Buch lesen.
Das kann man auch, aber ist mit weniger Musik. So, macht's gut. Tschüss.
Bis und danke, dass ihr Woche da wart. Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören, die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Manche True-Crime-Fälle lassen dich nicht mehr los. Momente, die alles verändern. Und Verbrechen, die so komplex sind, dass eine Stunde Podcast kaum ausreicht. Bei Mord am Mittwoch analysiert Lucia Leona jede Woche packende Kriminalfälle und taucht dabei tief in die psychologischen Abgründe sowie die Hintergründe wahrer Verbrechen ein. Ab sofort gibt es bei Podimo jeden Mittwoch sogar 2 Folgen von Mord am Mittwoch. Mehr True Crime, mehr Gänsehaut, mehr Mord am Mittwoch. Also, worauf wartest du? Höre jetzt exklusive Bonusfolgen von Mord am Mittwoch. Nur bei Podimo.